Deutschlandfunk Interview. Guten Morgen, Schwester Emanuela.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Was feiern Christinnen und Christen an Weihnachten?
Eine ganze Menge. Vielleicht ein bisschen in die Geschichte geschaut. Wir feiern ja Weihnachten mitten im Winter und eigentlich wissen wir aus der Bibel oder so überhaupt nicht, wann Jesus geboren ist. Letztlich nur eine Ahnung, wo etwa, und von Winter und Schnee und so ist da in der Bibel überhaupt nicht die Rede. Das liegt ganz schlicht daran, dass die Christen im Laufe der Jahrhunderte, also das Weihnachtsfest, würde man schätzen, 3., 4. Jahrhundert, eigentlich vorchristliche Feste getauft haben, also im Nachhinein umgedeutet haben. Die Wintersonnenwende spielt eine ganz große Rolle und Weihnachten wird der Sieg des Lichtes über die Dunkelheit gefeiert. Also es gab da ganz, ganz viele antike Gottheiten, zum Beispiel der Sol Invictus, der unbesiegbare Sonnengott in Rom. Und der wurde, ich glaube, sogar ganz genau am 25.12. gefeiert. Wir haben ja bis heute noch immer zwei Weihnachtsfeste, nämlich den 6. Januar in Köln spielt das eine ganz große Rolle. Und da haben die drei Könige ihren Platz gefunden. Eigentlich ist es in der Ostkirche noch bis heute so und es war auch im Fränkischen Reich bis ins 9. Jahrhundert etwa so, dass am 6. Januar gefeiert wurde. Das liegt daran, dass da ein anderer Sonnengott, ein anderes Fest gefeiert wurde.
Die Geschichte mit dem Stall und der Krippe, Sie sprachen von den Ursprüngen, ist ja historisch nicht belegt und eher unwahrscheinlich. Welche Bedeutung hat diese Erzählung?
Die ist ganz klar erst sehr viel später entstanden. Es gibt ja da mit dem heiligen Franziskus Geschichten. Die Krippe wird dann ab dem Mittelalter so langsam in Europa populär. Ich würde sagen, zwei Dinge spielen eine große Rolle. Zum einen, ja, die Faszination, also von der Geburt selber und dem Kind, das steht am Anfang nämlich gar nicht im Mittelpunkt, sondern es geht um die Erscheinung Gottes in unserer Welt. Und zum anderen, und das finde ich bis heute eine hochaktuelle Aussage, Gott macht sich klein. Gott steigt ab. Die Grundbotschaft des Christentums lautet, der Macht zu entsagen und bis ins Kleinste herunterzusteigen. Und ich denke, das ist kirchenpolitisch und überhaupt weltpolitisch hochaktuell. Und das ist das, ja, was an Weihnachten gefeiert wird.
Können Sie sich vorstellen, dass man auch ohne religiösen Bezug Weihnachten feiert?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man jetzt über den christlichen Bezug hinaus Weihnachten feiert. Nämlich zum einen also genau diese beiden Grunderfahrungen des Menschen oder drei, die ich schon genannt habe. Licht und Dunkelheit, neues Leben kennen, ja, ist eine Grunderfahrung des Menschseins und eben auch dieses... Ja, dieses sich klein machen ist, glaube ich, eine Sehnsucht aller Menschen, die Erfahrung zu machen, dass die Mächtigen ihrer Macht entsagen und bereit sind zu teilen. Die Geschenke spielen eine große Rolle, auch gerade bei den drei Königen. Menschen teilen miteinander. Das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Weihnachtsaspekt. Und als weiterer kommt dazu, und der ist auch universal, was wir im Gloria, das ist ja der Weihnachtsgesang, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen guten Willens, heißt es da im lateinischen Originaltext.
Bone voluntatis.
Genau. Und das ist so eine ganz, ganz tiefe Aussage, die ja auch an die Sehnsucht aller Menschen rührt, dass wir im Kleinen wie im Großen in Frieden miteinander leben können.
Zur Weihnachtsgeschichte gehört die Erfahrung kein Platz in der Herberge. In Köln hat sich kürzlich ein obdachloser Mann mutmaßlich das Leben genommen, der seit Jahren in den Räumen der katholischen Hochschulgemeinde lebte und dort Hausmeisterarbeiten erledigt hatte. Er ist vermutlich deshalb aus dem Leben geschieden, weil die Leitung der katholischen Hochschulgemeinde ihn aufgefordert hatte, seinen Schlafplatz auf dem Gelände zu verlassen. Wir wollen jetzt nicht mit ausgestrecktem Finger auf irgendwelche Schuldige zeigen. Aber trotzdem, wie ist so etwas möglich in einer Kirche, die die Vorbildhaftigkeit der Weihnachtsgeschichte Jahr für Jahr feiert?
Ich habe das natürlich auch in den Medien gelesen. Ich teile die ganz, ganz große Betroffenheit über die Tragödie, die sich dahinter zeigt. möchte persönlich sehr, sehr vorsichtig sein, da überhaupt mit moralischen Aspekten ranzugehen, weil mir kommen sofort die vielen, vielen Familien und Menschen, die die Erfahrung machen, dass sich in ihrem unmittelbaren Umfeld jemand das Leben nimmt und die anschließend mit dieser quälenden Frage leben müssen, wenn ich das anders gesagt hätte oder dies und das anders getan hätte, wäre das anders ausgegangen. Also da merke ich in mir ein starkes Bedürfnis nach Abstinenz im Hinblick auf jegliches Urteil, das auf einer ganz anderen Ebene ich mir von der Kirche noch viel mehr wünsche, mir auch oft jetzt in dieser Corona-Zeit gewünscht habe, dass Ressourcen einfach geteilt werden.
Also kein Platz in der Herberge darf es in der Kirche eigentlich nicht geben.
Ich würde mir wünschen, dass das nicht so ist, dass das natürlich angesichts der Realitäten und der Möglichkeiten und auch der Möglichkeiten in unserem Land, Wohnraum zu schaffen, ist ja nicht mal mit einem Stall getan. Also ich kann bei uns im Stall, im Heu jemanden mal eine Nacht übernachten lassen, aber dem da eine wirkliche Wohnung zu geben, da würde ganz schnell die Stadt Köln mir etwas zu sagen. Es ist schwierig, aber ich würde mir von Herzen wünschen, es gelänge uns in der Kirche, offen zu sein, Heimat zu geben, jedem, der Heimat sucht, und das auch in einer menschlich-geistlichen, emotionalen Weise und wo wir nur eben können, auch konkret. Aber ich weiß auch für uns im Kloster, da gibt's dann auch mitunter einfach schon mal Grenzen, wo man dann auch an Institutionen weiterverweisen muss.
Macht entsagen, sagten Sie eben, Heimat geben. Jetzt fühlen Sie sich mit Blick auf das Verhalten der Hierarchie auch als Mitglied des Reformprozesses Synodaler Weg manchmal nicht gewollt, ohne Heimat, ohne Herberge?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil sie viele Menschen in unserer Zeit sehr, sehr bewegt. Hab ich noch Heimat in der Kirche? Und es trifft natürlich weithin auch unter anderem die Frauen. Sie sind nicht die Einzigen, ja, aber es sind eben auch gerade die Frauen, die ja auch im letzten Jahr, Jahren immer deutlicher gezeigt haben, wir fühlen uns nicht wahr und nicht ernst genommen. Wir haben es jetzt in unserer klösterlichen Welt insofern etwas leichter. Wir sind so eine Art autonome Insel. Das heißt, eine rein weibliche Welt, wo von außen auch von bischöflicher Seite wenig, ja, hineingemischt auch überhaupt nur werden kann nach dem Kirchenrecht. Wir sind also auch kirchenrechtlich autonom und erleben vielleicht eher umgekehrt, dass die Menschen um uns herum uns gerade deshalb suchen, weil sie uns eben nicht identifizieren mit diesen Schatten der Institution Kirche, an der viele Menschen zu Recht leiden. Es muss etwas passieren, es muss sich etwas verändern. Und da ist sicher der Synodale Weg ein wichtiger Aspekt, obwohl ich mir da gerade auch wünschen würde, dass wir den Weihnachtsgedanken Frieden auf Erden auch da ganz stark in den Fokus nehmen, dass alle möglichst hineinkommen. Da sind natürlich die, die die Macht haben, zuerst gefragt. Aber dass wir in einen Dialog einsteigen, wo alle Perspektiven Raum haben und dass keine Minderheit ausgegrenzt wird.
Was könnte die Kirche von den Benediktinerinnen lernen?
Ich denke, das, was gerade Papst Franziskus mit seinem Impuls einer Weltsynode versucht, die Weltkirche kann von den Orden lernen, wie man Menschen beteiligt im Prozess der Entscheidungsfindung. Das ist bei uns völlig normal. Also bei uns gibt es ein sogenanntes Kapitel, das sind alle Vollmitglieder und die entscheiden über alle wesentlichen Belange.
Also nicht Sie als Priorin, als Chefin sozusagen.
Nein, also tatsächlich nicht ich als Chefin. Ich habe noch nicht mal ein Stimmrecht in diesem Gremium. Ich bin eigentlich eher sowas wie eine Moderatorin dieses Gremiums. Ich bin gewählt. Auch das ist in der Kirche ja nun wahrlich nicht selbstverständlich. So, und die können mich locker überstimmen in allen wesentlichen Belangen. Ich kann das nur einbringen. Ich kann auch vorschlagen. Aber ich habe ein sehr autonomes und lebendiges Kapitel. Und bei uns ist es sehr normal, dass wir so lange suchen, bis wir in wichtigen Belangen einen Konsens gefunden haben. In Alltagsdingen reicht dann auch schon mal eine Abstimmung.
Sie haben in diesem Jahr zusammen mit Thomas Frings, dem Großneffen des früheren Kölner Kardinals, ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Ungehorsam, eine Zerreißprobe. Wann ist in der katholischen Kirche Ungehorsam geboten?
Eigentlich gehört jetzt in einem richtigen Verständnis Ungehorsam zum Kern dessen, was das Evangelium sagt. Denn Jesus spricht so, dass er in massivsten, letztlich tödlichen Konflikt mit dem religiösen Establishment seiner Zeit kommt. Und eigentlich ist das Christentum im Kern, hat es etwas Revolutionäres, einen Ungehorsam, der letztlich dann wieder ein tieferer Gehorsam ist. Also es ist gar nicht klar, dass die religiöse Obrigkeit diejenige ist, der zu gehorchen ist. Nein, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist ganz, ganz tief in der Bibel und im Evangelium verankert. Und jeder Christ ist aufgerufen, sein Gewissen zu befragen und dem zu folgen, wovon ich ehrlichen Herzens überzeugt bin.
Mhm. Schwester Emanuela, gehen wir 2 Wochen zurück. Am 3. Adventssonntag ging es im Evangelium von Markus um Menschen, die zu Johannes dem Täufer kommen, unter ihnen Zöllner, Soldaten, die ihn fragen, was sollen wir tun? Und er sagt dann, nehmt nur den vorgeschriebenen Zoll oder misshandelt und erpresst Menschen nicht. Er formuliert also ethische Normen. Wie beantworten Sie als Christin mit Blick auf die Lage und die Stimmung in Deutschland heute die Frage, was sollen wir tun?
Ich höre aus diesem Evangelium zunächst einmal die Botschaft an alle. Da, wo du stehst, das, was dein ist, tu es möglichst ohne deinen Gewinn im Blick zu haben. Tu es mit Blick auf das Ganze. Sieh die anderen. Sei solidarisch. Sei auch einfach ehrlich. Geh sauber mit den Dingen um. Und ich denke, jeder in Kirche, Politik oder wo ich auch immer stehe, ist immer wieder gefragt. Ja, ich mag das alte Wort der Lauterkeit. Sich zu fragen, ja, Lauterkeit ist mehr als sauber. Das reine Herz ist auch so ein Wort, was in der Tradition der Mönche und Nonnen eine große Rolle spielt. Mich selbst auch in Frage zu stellen. Und für mich als Priorin heißt das auch, ich habe ja eben trotz der Tatsache, dass ich gewählt bin und wir ein gemeinsames Gremium haben, eine gewisse Leitungskompetenz, die nicht irgendwo falsch zu benutzen, sondern immer wieder loszulassen, dienend. Ja, und da hatte ich übrigens im letzten Jahr ein wunderschönes Erlebnis. Ich bin seit gut einem Jahr auch noch Priorin in Afrika. Das ist ein Dienst, der wurde von uns gewünscht. Die wollen sich unserem Weltverband anschließen, ein Kloster im Norden Ugandas. Und da haben wir dann Ja gesagt. Übrigens, meine Schwestern haben Ja gesagt. Ich hatte keine Stimme und ich bin jetzt Priorin in Afrika. Und dann kam Corona und da mussten wesentliche Entscheidungen gefällt werden. Und da bin ich in Kontakt gekommen mit einem Trappistenabt, einem Afrikaner, gebürtig aus Ruanda, der mich dann gebeten hat, ihn ganz offiziell dazu zu delegieren. Er sollte die Gelübde der Schwester entgegennehmen, er sollte bei der Priorinnenwahl dort präsent sein. Und das hat mich sehr berührt, weil ich mich gefragt habe, wie viele hohe Kleriker ich in Deutschland treffen könnte, die mich als Frau selbstverständlich bitten, offiziell von mir beauftragt zu werden für eine solche Aufgabe, weil die Leitung jetzt meine ist. Da habe ich ganz viel von dieser Lauterkeit gespürt und auch ganz viel Mut mitgenommen. Es liegt schon am einzelnen Menschen.
Also reines Herz und Lauterkeit, da hat die Kirche noch einiges zu tun.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, jeder Einzelne hat da noch eine Menge zu tun. Und ich glaube, dieser Schatten, der da über der Kirche liegt, der liegt ganz stark in diesem Bereich, wo jeder Einzelne, und eben da ist natürlich immer besonders die Hierarchie gefragt, ja auch zu einer Umkehr aufgefordert ist im Sinne des Evangeliums.